willkommen zum Podcast Frame Bites. Heute ist eine ganz besondere Aufnahme, denn heute ist unsere erste Live-Podcast-Aufnahme hier auf dem Vaterkant-Festival in Kiel im schönen Norden für die Zuhörenden jetzt, die die Episode dann später online hören. Für die Zuschauenden hier vor Ort, beziehungsweise für die Leute, die vielleicht noch nichts vom Brain Bites gehört haben, schämt euch, aber dafür kommt jetzt eine kleine Erläuterung oder Einordnung von mir. Genau, bei Brain Bites geht es darum, dass wir Trendthemen kurz und knackig auf den Punkt bringen. Das heißt, wir scouten Trends aus den Bereichen Business, Digitalisierung, Innovation beispielsweise und wir bringen die Themen einfach knackig auf den Punkt. Das heißt, eine Episode geht um und bei so 20 bis 30 Minuten und wir haben uns zu jeder Episode immer eine Expertin oder einen Experten aus der Branche eingeladen, damit ihr auch geballtes Fachwissen bekommt. Genau, Brain Bites findet ihr eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also wenn euch die Aufnahmen hier oder der Vortrag, wie auch immer, gefällt, dann folgt uns gerne, gebt uns eine Bewertung, wie auch immer. Genau, jetzt vielleicht kurz zu uns. Die liebe Sophie und ich, wir haben den Podcast gegründet vor um und bei 1,5 Jahren und wir sind auch eure Podcast-Hosts. Mein Name ist Daniela und ich kümmere mich in der Regel um alle Themen rund um Tech und Finance.
Genau, und ich bin die Sophie. Von Berufswegen habe ich immer so die Marketing-Themen bei uns auf der Agenda und in Summe haben wir bei Brain Bites schon verschiedenste Themen behandelt, unter anderem Blockchain, wir haben mal über die Gen Z gesprochen, aber auch LinkedIn, also LinkedIn-Management war auf unserer Agenda. Heute soll es aber um das Thema Web 3 gehen und da haben wir den Stefan Lippke zu Gast von der Firma Dept. Und Web 3 ist eben aktuell in aller Munde, ist eine der rasantesten und auch wichtigsten Entwicklungen jetzt in der Tech-Szene und deswegen müssen wir das natürlich auch bei Brain Bites mal auf die Agenda nehmen, was wir heute tun. Aber Stefan, starten wir doch mal mit dir. Magst du dich einmal vorstellen?
Klar, also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Ich bin Stefan, ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren bei Dept. Kurz zu Dept vielleicht, das ist eine weltweit tätige Digitalagentur, so 3,5 bis 4.000 Leute. Wir kümmern uns so ein bisschen darum, dass wir Marketing und Tech aus den beiden Silos rausholen und unsere Kunden so end-to-end und holistisch betreuen können in dem ganzen Thema. Und ich gehöre zu einem Web3-Team oder zur deutschen Web3-Practice, so wie wir das nennen. Sitze in Hamburg oder unser Büros, mein Standort ist in Hamburg und bin da Web3-Consultant, aber auch mittlerweile so ein bisschen reingerutscht für einen Kunden ins Account Management.
Okay, also ist vielleicht nicht für jeden hier Web3 ein Begriff, deswegen würde ich am liebsten mal damit starten, dass wir das Thema einordnen. Also magst du mal erklären, was ist denn jetzt überhaupt Web3?
Wir haben ja eben auch im Vorgespräch oder auf dem Parkplatz, hätte ich fast gesagt, uns an verschiedenen Definitionen schon abgearbeitet. Da gibt es ganz unterschiedliche. Für uns ist es tatsächlich so holistisch betrachtet die nächste Ära des Webs. Das heißt, jetzt nicht Blockchain, nicht Krypto oder so ein Kram, sondern wirklich holistisch betrachtet, es gibt neue Technologien, wo wir noch nicht genau wissen, hey, was sind eigentlich die Use Cases? Was macht man denn alles damit? Es gibt ESG-Versuche in verschiedensten Bereichen. Das trifft zum gleichen Zeit auf eine ganz neue Nutzergeneration, die ganz andere Bedürfnisse hat, ganz andere Ansprüche auch daran, wie zum Beispiel Marken oder Unternehmen mit ihnen kommunizieren, wie sie aber auch untereinander kommunizieren. Das Ganze wird, glaube ich, privat und auch in der Art und Weise, wie wir mit Unternehmen oder Marken kommunizieren, das wird das alles sehr durcheinander wirbeln. Wie das Ganze konkret sich manifestiert weiter, kann euch keiner seriös sagen. Ich glaube, das ist auch noch zu früh, da jetzt in irgendeine Richtung eine Definition abzuschießen oder zu sagen, das ist der eine Weg, wie funktioniert das.
Okay, vielen Dank. Dafür, dass wir jetzt mal Web3 auch richtig einordnen können und wissen können, wo findet es überhaupt in der Praxis Anwendung, wird es eingesetzt? Hast du vielleicht ein paar Praxisbeispiele für uns, die das Ganze mal anschaulich machen?
Ich würde vielleicht auf vier Bereiche gucken. Also wir haben, vielleicht ist da dem einen oder anderen das schon mal über den Weg gelaufen, H&M hat so ein Virtual Showroom gebaut zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, H&M anders zu erleben. Also nicht mehr flach, also ne, das, was wir kennen, wenn wir in den Onlineshop gehen, ist quasi ein digitaler Katalog, dann schmeißen Leute jetzt, fangen sie an, Videosequenzen dann noch reinzupacken und so weiter. Aber wirklich dann so ein Immersive Space zu kreieren, am Anfang für die Presse. Das haben wir auch zusammen mit H&M gebaut, mit einem ganz tollen Team von H&M Beyond. Das ist ein kleines Innovations-Squad von H&M. Und da haben wir am Anfang so einen Virtual B2B-Showroom gebaut, für Presse und Influencer war der einfach gedacht. Es war aber von Anfang an auch gedacht, hey, das ist eigentlich, das ist jetzt nicht eine Sache und dann machen die das, das ist ein Anfang für H&M, für eine Innovations-Journey, wenn du so willst. Und dann haben sie gesagt, okay, was können wir ja noch mit dem Ding machen? Ja, wir haben mal, dann haben sie 500 Gen-Zler eingeladen, die da rumspazieren lassen und gesagt, was wollt ihr, geht euch das gefallen, was wollt ihr da sehen? Da haben sie ganz viel Feedback bekommen und daraus ist dann das allererste, ja, Metaverse, Virtual Concert letztendlich entstanden. Es wurde mit einer Band auf den Philippinen gemacht und dann die viele Filipinos gehören zur Low-Income-Class zum Beispiel und da wurde dann diese Experience für alle zugänglich gemacht. Was du brauchtest, war irgendein Device, also ein Handy, ein Smartphone und Wi-Fi. So, dann konnten die da rein und dann haben die da live gespielt und dann haben die natürlich noch andere Sachen da drum gepackt und so weiter. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Überlegungen, was damit neu gemacht wird. Manchmal mit uns zusammen, manchmal auch alleine. Olli Lange und Timo Wolf und das Team sind da extrem stark. Und ich bin super gespannt, was da auch alles noch so kommt. Vielleicht ein anderer Bereich ist waren die ersten Gehversuche im Bereich NFTs und Tokens. Aber wenn wir jetzt NFTs gucken, Nike hat einen ganz spannenden Case gemacht, zum Beispiel Nike Artifact hat einen ganz spannenden Case gemacht, wo sie diesen Monolithen rausgebracht haben. Das war im Prinzip, konntest du so eine Box finden. Ein Monolith ist einfach nur eine Box, wo du dann nicht weißt, welche NFT, was bekommst du eigentlich davon. Die haben, sind teilweise, wurden die gehandelt auf OpenSea, das ist so ein Secondary Marketplace für NFTs. Da wurden die teilweise für $15,000 gehandelt, ohne dass die Leute überhaupt wussten, was ist da überhaupt drin. Was gibt's da irgendwo? Und dann gab es so digitale Schnitzeljagden auf Socials und so weiter. Und dann hat sich das Ding ein bisschen geöffnet und es gab so viel User-Generated Content über die Marke. Ganz viele Leute haben dazu geschrieben und es wurden Videos gemacht und Podcasts dazu gemacht. Was ist da wohl drin? Das ging über Monate. Und es war so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen auch die Foundation für Nike, dass sie sagen, okay, welche Mechanismen funktionieren eigentlich in einem weitergedachten Loyalty-Programm zum Beispiel. Dann haben wir noch Gaming. Wenn ich auf Web3 gucke, da gibt's für mich Roblox, Fortnite, ganz unterschiedliche Gaming-Plattformen. Da haben einfach fangen Brands zum Beispiel auf Roblox halt an, einen nächsten Touchpoint aufzubauen und zu sagen, wir bauen hier ein Game, das ist eine permanente Experience, die entwickeln wir immer weiter. Vans hat da was Cooles gebaut, ein cooles Skate-Game, wo die ja eigentlich auch herkommen. Na, die verkaufen ja keine Klamotten, das ist ja so deren Herkunft letztendlich. Nike hat jetzt eins gebaut, es ziehen immer mehr Marken nach. Hello Kitty, kennen wir alle noch so ein bisschen aus unserer Kindheit zumindest. Und ein vierter Bereich wäre irgendwie AR, wo ich jetzt Tommy Hilfiger zum Beispiel in den Sinn kommt, die in so Flagship-Stores so Virtual Try-On Spiegel reingepackt haben.
Also ich kann da dann quasi schon die Kleidungsstücke anprobieren.
Genau.
Virtuell. Und genau. Wie steht mir das? Wie sieht das aus?
Genau, du sparst dir gerade im Sommer diese stickige Umkleidekabine, wo dir drei Teile runterfallen. Ich weiß nicht, ich war noch nie in so einem Tommy Hilfiger-Store, wahrscheinlich ist ein bisschen schicker da. Aber du kannst dann wirklich die Klamotten, das ist natürlich alles noch nicht High-End, weil wir sind am Anfang für solche Sachen. Aber da kannst du dich durchklicken und mit diesem Spiegel auch ein bisschen gamified interagieren und dann kannst du die Sachen, die du gerne hättest, kannst du anprobieren. Und ich weiß nicht, ob die das schon gemacht haben, aber theoretisch kannst du das natürlich auch von da direkt in den Warenkorb packen, vielleicht zu dir nach Hause schicken lassen, solche Sachen kann man auch mit dir machen.
Und dann sind über mich quasi alle Infos drin. Also ich bin wirklich ich als Person virtuell abgebildet, dass ich wirklich auch mit meiner Größe und allem das genauso probieren kann.
Genau.
Das ist cool. Genau.
Du siehst dich ja in dem Spiegel. Ja. Der bringt dann nur so einen AR-Layer dann.
Ja.
Oder nenn es AR oder Extended. Ich würde jetzt mal AR-Layer dann machen.
Okay. Sehr spannend. Nun ist ja Web3, wie der Name schon sagt, Generation, sage ich mal. Es gibt ja noch vorherige Entwicklungsstufen. Und wahrscheinlich ist es vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber magst du mal so die Historie oder die Evolution von Web3 erklären?
Na ja, gut, wir sind bei 3, also gibt es auch Web1 und Web2. Ich glaube, Web1 war so dieser Moment, alles, was so bis zur Dotcom-Blase entstanden ist. Also so statische Webseiten ohne wirklichen Use Case. Dotcom-Blase vielleicht ganz kurz, es gab einfach unglaublich viele Internetfirmen, die damals vor der Dotcom-Blase hoch bewertet waren, die einfach keinerlei Business Case hatten, nichts. nur eine Website. Und das Ganze ist dann ja auch irgendwann, ich glaube 1999, irgendwo da auch abgeraucht dann alles. Da ist unglaublich viel Wert vernichtet worden auch. Und damals hat man halt, gab es Expertendiskussionen darüber, was ist denn das Internet eigentlich? Das muss man sich halt immer vorstellen. Es waren so die Anfangszeiten des Internets. Und dann haben die gesagt, ja, das Internet, das ist, da kann man sich Dateien effizienter hin und her schicken. Das war der Blick da drauf. Und ich glaube, dass, bevor ich gleich noch Web 2 sage, ist auch so ein bisschen manchmal, wir haben ein bisschen besseren Blick jetzt und können uns mehr vorstellen. Aber wir müssen manchmal so einen Schritt zurückgehen und sagen und mit ein bisschen Demut eintreten lassen und sagen, hey, das ist auch der Blick, den wir auf Web 3 und die Entwicklung und die Sachen, na, wenn man jetzt auf zum Beispiel den NFT-Hype, der jetzt tot ist, irgendwie guckt. Da werden echt coole Use Cases entstehen und NFTs und Token. Wir können uns jetzt nur noch nicht im Entferntesten vorstellen, was das alles für eine Rolle spielt. Web 2 dazwischen ist ja das User-Generated Web im Prinzip. Da sind die GAFAs entstanden, also Google, Apple, Facebook, Amazon. Ich kriege jedes Mal das durcheinander. Und die Social-Media-Plattformen, E-Commerce und irgendwann halt auch der Moment, wo wir, wo das iPhone und dann alle nachgelagerten Smartphones und wo so die Internetnutzung, dieses Always-On, halt bei uns im Alltag so ein bisschen angekommen ist. Das ist Web 2. Und Web 3 bringt neue Technologien, hatte ich ja schon gesagt, hervor, zusammen mit Generationen, die jetzt nachkommen, die einen ganz anderen Anspruch daran haben und ganz andere Bedürfnisse haben, wie man das dann wohl benutzt.
Aber sind wir jetzt praktisch schon in Web 3 oder wo befinden wir uns gerade?
Also es gibt immer mal wieder natürlich coole Web 3 Cases oder Web 2.5 Cases. Das ist doch alles, jeder auf, wenn man LinkedIn liest, dazu wird man ein bisschen wahnsinnig, weil jeder gerne das alles so definiert, weil jeder eine Definition hat. Ich würde sagen, wir sind ganz klar noch im Web 2, weil wir bewegen uns mit den Devices durchs Internet, mit denen wir uns auch für 5, 6, 7, 8, 10 Jahren durchs Internet bewegt haben. Die sind ein bisschen besser geworden natürlich. Und wir benutzen das Internet auch genau auf dieselbe Weise. Das heißt, wenn wir ins Internet gehen, wir googeln, wir gehen in flache Online-Shops rein und packen uns unseren Warenkorb voll und checken aus und freuen uns, dass die Klamotten irgendwie kommen oder was auch immer man gekauft hat. Aber deswegen würde ich sagen, wir sind ganz klar im Web 2 Space unterwegs und es wird auch kein Big Bang geben, wo wir jetzt auf einmal im Web 3 sind, sondern es wird einfach ein schleichender Prozess sich manifestieren.
Okay, also wir sind da noch auf dem Entwicklungsweg, aber ist ja auch klar, das ist nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich ein langer Prozess. Wir haben jetzt erstmal gesehen, was ist überhaupt Web 3 und steigen jetzt nochmal tiefer ein. Deswegen gebe ich jetzt mal den Ball an Dani rüber.
Sehr schön. Genau, ich würde nämlich jetzt genauer auf Unternehmen bzw. auf Verbraucher bzw. auf die Konsumenten eingehen. Magst du uns mal erzählen, was genau bedeutet Web 3 oder das Aufkommen von Web 3 für Unternehmen bzw. für Konsumenten?
Du hast auf der einen Seite neue Technologien, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen und auf der anderen Seite neue Bedürfnisse, die irgendwie auftauchen. Wenn du jetzt zum Beispiel, und das verursacht eine Menge Kopfschmerzen halt auch, weil wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, klar, die Apple-Brille, die wir gesehen haben, die jetzt präsentiert wurde vor kurzem, die ist teuer auf den ersten Blick, aber sie ersetzt auch drei Bildschirme, wenn du willst. Ich habe sie nicht aufgehabt, ne? Ich habe nur dieses Produktvideo gesehen, wenn sie so cool funktioniert, wie das auch. Also kannst du überlegen, drei Bildschirme kosten halt auch XYZ. Und irgendwann ist es so, ich würde mal sagen, wenn du bevor es Amazon gab oder vielleicht für uns in Deutschland hier irgendwie Zalando, war es völlig Usus, mein Chef, nicht der David, sondern der Jan, der war früher bei Frontline Shop. Ich weiß nicht, ob das jemandem noch ein Begriff ist.
Okay, schon mal gehört, aber ganz tief vergraben im Gehirn irgendwie.
Das war der allererste Online-Shop in Deutschland, wo ich Fashion online gekauft habe. Noch auf Vorkasse, so, also, na, aber die haben das echt cool gemacht für den damaligen Zeitraum und einfach sind halt irgendwann irgendwo überholt worden. Nur jetzt gibt's Amazon und Zalando und jeder erwartet, dass das Versand kostenlos ist auf einmal. Jeder erwartet einen Top-Customer-Service. Du kannst nicht irgendwie irgendwo hingehen. Das wurde auch gepusht dann durch die Unternehmen und auf der anderen Seite halt durch die Erwartungshaltung, die dadurch dann wieder entsteht in der Generation, die dann mit den neuen, ich sag mal, Technologien irgendwie umgeht, ne? Socials und so weiter und so fort. Und wir sehen halt auch, ja, einen Haufen, oder nicht einen Haufen, aber ein paar Paradigmenwechsel, die so Stück für Stück stattfinden würden dadurch.
Voll. Wo du jetzt Paradigmenwechsel ansprichst, wie siehst du das mit den Socials, also Instagram, TikTok und so weiter? Meinst du, das wird auch dann irgendwann abgelöst und wir kommen mehr, also nur in dieses Metaverse beispielsweise?
Metaverse ist ja jetzt, na, jetzt hast du noch ein,
also noch ein Buzzword
noch ein rausgehauen. Also ich würde mir da gar nicht so einen Kopf machen zu sagen, das ist Metaverse, das ist kein Metaverse. Was wir glauben, was passieren wird, ist, dass es gibt keinen Moment, wo dann der Schalter umgelegt wird und Socials gibt es nicht mehr. Das glaube ich. Ne? Wir haben eine aktuelle TikTok-Diskussion, glaube ich, eine reale prozentuale Chance oder ein Risiko, dass TikTok in den USA zumindest erstmal abgeschaltet wird. Und wir in Europa neigen ja dazu, dann diesen Weg auch mitzugehen. Wir können jetzt eine lange Diskussion führen, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber ich glaube, was wir sehen, ist, dass Game, dass zum Beispiel es ein Kanalschiff geht. Es geht ja immer darum, sei da, wo deine Nutzer sind. Du willst ja die Verbindung zur jungen Zielgruppe weiter aufrechterhalten, wo ja viele halt mit Struggle. Und du hast, du hast dann halt diesen, was wir sehen heute ist, dass zum Beispiel dass extrem viel mehr Zeit zum Beispiel heute auch im Gaming verbracht wird.
Voll.
Also, und deswegen musst du dich mit Gaming als Channel erstmal auseinandersetzen, als Verbindungszeitpunkt. Ich glaube, Gen Z verbringt 25% ihrer Zeit im Gaming.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist mehr als mit das ist natürlich immer noch von Land zu Land auch unterschiedlich, aber es ist mehr erstmal als mit Socials, mit Netflix und so weiter, von allen anderen Entertainment-Arten.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was meinst du, soll ich direkt rein da und First Mover sein oder würdest du erstmal ein bisschen abwarten? Was sagst du dazu?
Ich bin immer ein Freund davon, First Mover zu sein und früh Learnings zu generieren, mit einer Einschränkung, mache ich gleich. Ich glaube, es gibt immer auch gute Gründe. In jedem Unternehmen gibt's Stimmen, die sagen, ja, das lohnt sich nicht. Wenn du mal so ein bisschen zurückgehst und sagst, in den 90ern, da haben die Leute gesagt, eine Webseite brauche ich nicht. Ja. Die Leute erfahren ja von mir über Print und TV. Mhm. Dann haben wir, dann in den 2000ern haben sie gesagt, ja, nee, ich brauche keinen Online-Shop. Die Leute kommen ja zu mir in Store.
Ja.
Dann in den 2010ern, brauchten sie alle kein Mobile-Commerce oder App-Commerce oder wie auch immer, weil sie sagen, ja, die Leute shoppen ja über Desktop.
Ja.
Und an genau dem Punkt stehen wir jetzt auch wieder, wo wir sagen, hey, es ist klar, es ist irgendwie komplex, aber fang an, dich damit zu beschäftigen. Wenn du einen Anspruch hast, in deiner Branche oder in deinem Vertical, in deinem Bereich, in dem du unterwegs bist, irgendwie auch einen Führungsanspruch hast, dass ich möchte Market Leader sein oder wie auch immer. Ich habe eine gewisse Größe auch. Wenn du kleiner bist und sagst, ich habe noch super viele Hausaufgaben in der Optimierung meiner Web2-Architektur zum Beispiel, dann macht es total Sinn, sich mit dem Thema nah und kritisch auseinanderzusetzen und dran zu bleiben, keine Ahnung, nicht zu vielen, aber ein paar guten Leuten auf LinkedIn zu folgen, die immer wieder auch informieren, was geht denn in dem Space gerade so ab, um einfach auch die eigene Fantasie fürs eigene Unternehmen halt zu behalten. Wenn ich weiß, welche Cases so generiert wurden und so, dann kann ich auch die Übersetzung machen für mein eigenes Unternehmen. Oder ich mache mal, jetzt kann ich Eigenwerbung machen, aber ich mache mal so einen Discovery-Workshop mit einer Agentur und lass mir das mal aufzeigen, was da so das Landscape ist, wie die Mechanismen so funktionieren. Also einfach, dass man mal was in der Hand hat und man sagt, da kann ich drauf aufbauen in einem Jahr, wenn ich vielleicht reingucke, wenn ich weiter reingucke. Aber dann würde ich sagen, mach erstmal die Hausaufgaben im Web 2, bevor du dich verhedderst in irgendwelchen Web 3 Abenteuern, die du reingehst.
Okay. Also heißt es auf jeden Fall wichtig, am Ball zu bleiben, sich über die Themen zu informieren, beziehungsweise die Entwicklungen im Blick zu haben. Aber da muss die Firma natürlich für sich abwägen, weil, wie du schon sagst, aktuell die Masse ist teilweise ready für das Thema, aber noch nicht komplett. Und bevor man da jetzt seine ganze Kraft für verwendet, sollte man erstmal da bleiben, wo man ist. Es sei denn, man ist natürlich großes Unternehmen und kann das ganze Thema anführen, sage ich jetzt mal.
Naja, wenn du für dich den Anspruch formulierst, dass du sagst, wir wollen die Nummer 1 in unserer Kategorie sein,
was ja ab einer bestimmten Größe auch erst geht.
Genau. Dann gehört, dass du vorne in der Innovation, dass du First Mover bist und vorne bist bei Innovationsthemen halt auch dazu. Weil sonst optimierst du das, was da ist und irgendjemand irgendwann zischt halt an dir vorbei.
Ja.
Es gibt ja diesen Nokia-Moment. Ne? Das iPhone kam raus und Nokia feiert zur gleichen Zeit das beste Geschäftsergebnis ihres Jahres, das sie je hatten.
Ja.
Und ich glaube, die Geschichte kennen wir, glaube ich.
Ja, true. Ja, cool. Dann vielen Dank erstmal für deinen Input zu diesem Thema.
Dann haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Die Massen sind vielleicht noch nicht so ganz ready für das Thema. Es ist halt klar, wie bei Innovation eigentlich immer, es rennt natürlich nicht direkt offene Türen ein. Was gibt es denn noch für Punkte, die jetzt Web3 ausbremsen in der Entwicklung oder auch in der, also wie es angenommen wird von der Masse oder auch von Firmen?
Also auf jeden Fall erstmal klar, wir eben hatten wir den Begriff Metaverse schon reingeworfen. Und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch den Film Ready Player One gesehen hat. Das ist natürlich so ein bisschen das, was wir uns unter einem Metaverse irgendwie vorstellen. Sei das jetzt, dass wir da drauf dystopischer drauf gucken oder sagen, das ist voll geil, das finden wir total klasse. Aber diese Interoperabilität, dass du deinen Avatar irgendwo auf einer Plattform kreierst oder irgendwo kreierst und dann sagst, ich kann es überall mit hinnehmen. Ja, die virtuelle Sophie sitzt im Meeting, dann nehme ich sie mit in Roblox, wo wir später noch zukommen, dann nehme ich sie mit in da und das ist immer derselbe Avatar, die gibt es einfach nicht. Das ist die am schwersten zu stemmende Aufgabe aus meiner Perspektive heute.
Stelle ich mir auch total schwierig vor, diese Vernetzung von verschiedenen Plattformen dann, oder? Das ist doch schon eine große Herausforderung, oder?
Zum einen das und zum anderen die Computer, also die Computerpower, die dahinter hängen muss. Wer weiß, was uns AI so beschert in den nächsten Jahren, oder was Google für einen Supercomputer noch rausbringt, aber trotzdem ist das super schwer. Und klar, wenn ihr mal versucht habt, ein Wallet zu erstellen, irgendwie für NFTs oder so, das ist genauso wie damals im Web 1.0. Es ist buggy, es ist eine super schwere Journey. Ne? Sonst müssen wir irgendwo eine E-Mail-Adresse angeben, Passwort eingeben, das war's. Oder wir machen gleich einen Google Connect oder einen Facebook Connect, das ist halt super easy. Aber da irgendwie so diese ganze UX und auch UI-Geschichte, wo man sagt, ey, so ein Wallet sieht halt einfach ja nicht State of the Art aus, wenn wir jetzt mal gucken, was sonst so an Web-Applikationen draußen ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was es ausbremst. Dann würde ich sagen, die Devices, die wir heute haben, also wir bringen viele neue Experiences, es entstehen viele neue Experiences, aber wir könnten ja zum Beispiel, hätten wir jetzt alle eine Sonnenbrille, die Extended Reality oder AR wirklich integriert hat und das wirklich cool macht und das ist eine gute User-Erfahrung auch, dann würden wir das auf jeden Fall nutzen, weil wenn ich so eine Brille habe und ich sehe mehr als du, das kann auch stressig sein, klar, dann kann ich an viel mehr teilhaben auch, als ich sehe vielleicht einen Rabattcode, der gerade bei einem Store irgendwie ist und dann kann ich da hingehen, aber wir haben halt einfach nur, wir nutzen halt mal hauptsächlich unsere Handys und die können all diese Sachen, die jetzt aufpoppen, noch nicht richtig übertragen oder das ist einfach eine schwierige User Experience einfach. Und das ist vielleicht ein Punkt eher aus der Projekterfahrung, die wir machen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir hatten, als wir den Virtual Showroom mit H&M gemacht haben, hatten wir ein ganz tolles Team mit dem gleichen oder haben wir immer noch stetigen Kontakt mit Olli und mit Timo und so. Ganz tolles Team auf der anderen Seite, mit demselben Mindset, die da auch rangegangen sind. Das ist eine Journey. Es ist, Innovation und Effizienz geht nicht zusammen. Egal, das geht nicht um Kostenverschwendung und irgendwie da einen Haufen Geld rausballern, sondern aber Innovation und Effizienz kannst du nicht in denselben Topf schmeißen. Und wenn du dir zu früh die Optimierer, die es auch in Konzernen oder in größeren Unternehmen auf jeden Fall gibt, die auch total ihre Berechtigung haben, und ich respektiere diese Leute total, aber in Innovationsprojekten kannst du sie zu früh nicht gebrauchen. Und wenn du die zu früh reinholst oder die Projektverantwortung haben oder sogar Main Stakeholder sind, dann wird es ganz schwer und kriegst es meiner Meinung nach auch nicht hin.
Ja, und damit steht und fällt dann ja auch noch alles. Und vor allen Dingen, wie innovativ ist das Unternehmen grundsätzlich? Was haben die für eine Innovationsabteilung? Wie ist die Fehlerkultur? Und so, das kommt ja nun alles noch mit rein, ne? Wie das Team dann eben aufgestellt ist.
Ja, total. Also das ist ja genau der Punkt, den ich meinte.
Ja,
wir haben jetzt Glück, dass wir bei den Projekten, die wir machen, immer tolle Ansprechpartner auf der anderen und Ansprechpartnerinnen auf der anderen Seite haben, die auch genau das verstehen, dass auch wir nicht alles abschließend, dass wir diese Journey gemeinsam gehen, dass wir sie führen, dafür haben die uns ja dann auch beauftragt letztendlich, aber dass wir auch nicht alles wissen. Und das kannst du auch nicht, weil du halt immer noch drauf guckst und denkst, ah ja, das ist jetzt hier also in vielfach denkst, das ist immer noch eine Möglichkeit, Dateien effizienter auszutauschen.
Gut, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was Web3 denn überhaupt ist. Jetzt soll es für euch noch einen kleinen Deep Dive geben. Und zwar, Stefan, du hast uns ja im Vorwege erzählt, dass du ein Special-Thema hast und das ist Web3 in Bezug auf Gaming. Da würde ich doch jetzt gerne mal von dir wissen, wie hängt das zusammen? Hast ja eben schon ein paar Einblicke gegeben, aber vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter.
Das hängt damit zusammen, dass ich früher leidenschaftlich FIFA und Tomb Raider gezockt habe. Und noch einiges anderes. Also vielleicht nur mal so, ich bin kein Heavy Gamer, aber ich bin die Person mit anderen Personen bei uns im Team, die sich um die Entwicklung der Gaming Experiences für die Brands, mit denen wir arbeiten, zusammen gekümmert hat in den letzten 12 bis 18 Monaten, würde ich sagen. Und wir sind auch gerade dabei, für einen Kunden Roblox Game an Start zu bringen. Das ist in den finalen Zügen. Kann ich jetzt leider nicht tiefer reingehen.
Schön anteasern und dann nicht weiter erzählen. Schön, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Ich kann, wenn wir noch ein Follow-up machen und da tiefer zu sprechen, kann ich es erzählen. Das war super spannend, weil wir sind da, ich kann ein bisschen was erzählen, die sind auf uns zugekommen, eigentlich mit einem ganz anderen Request. Ist auch unwichtig, welcher das war. Und dann haben wir gesagt, hey, was wollt ihr erreichen? Das war die Verbindung zur jungen Zielgruppe. Zu sagen, okay, wo werden die zukünftig sein? Was denken wir? Das war auch unser Startpunkt. Was machen wir? Weil wir genau das wollen. Wir wollen die Verbindung zu Gen Z und Gen Alpha und so sind wir halt auf Roblox gekommen.
Cool. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn ich jetzt beispielsweise bei Roblox oder mich bei Roblox anmelde? Ich habe einen Avatar und kann ich mir das als Brand Touchpoint so vorstellen, dass ich dann beispielsweise einen Adidas oder mir ein Nike-Shirt oder sowas kaufe und das dann in dem Game trage? Also ist das schon dieser Brand Touchpoint, von dem du sprichst, oder ist es eher eine eigene Area oder ein eigenes Game, was entwickelt wird von der Brand? Also wie kann ich mir diesen Touchpoint vorstellen?
Also vielleicht nochmal zur Relevanz irgendwie ganz kurz, weil ich glaube, das ist eben ein bisschen kurz gekommen. Wir haben halt das so, dass mehr als die Hälfte der 8- bis 11-Jährigen und ein Drittel der 12- bis 15-Jährigen spielen heute Roblox. Deswegen gucken Unternehmen drauf. An sich ist es so, du kannst auf Roblox einen permanenten Brand-Touchpoint aufbauen. Das heißt, du baust ein eigenes Game, eine eigene Experience, die ist auf der Plattform Roblox. Und wenn du jetzt als User da drauf gehst, dann meldest dich an, erstellst dir Gott sei Dank Web2-mäßig einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passwort einen Account. Customize so ein bisschen deinen Avatar mit den Möglichkeiten, die du hast. Und dann hast du Millionen von Games in dieser Always-On-Plattform zur Verfügung und das dann, ey, ich möchte gerne das Game von Nike oder ich möchte gerne, es gibt halt auch, ne, die meisten Games da drauf sind Amateur-Games. Also die Creator sind Amateure und die verdienen teilweise richtig Kohle damit, dass sie da das Game machen. Und dann kannst du, wenn du jetzt meinetwegen in der Experience bist, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, als Coins sammeln, Quests erfüllen und solche Sachen, ja, dann kann es sein, dass du da irgendwie sagst, ja, dafür kriege ich jetzt einen Skin oder dafür kriege ich jetzt ein neues Item, meinetwegen einen neuen Pullover oder einen neuen Nike-Sneaker oder sowas. Und je nachdem, wenn du das aber nur innerhalb des Games machst, das heißt, es gibt eine In-Game-Währung Robux, da musst du echt ein paar echte Euro bezahlen, um Robux zu bekommen. Und dann kannst du über den Roblox-Shop dir auch Sneaker kaufen. Auch Nike kann da seine Sneaker reinstellen, sein kannst du kaufen. Der Unterschied da ist, wenn du es mit Robux kaufst, über diesen offiziellen Shop, kannst du es in allen Games, die du zockst, benutzen. Sonst kannst du es nur in-game, in diesem jeweiligen Game, in dem du unterwegs bist, dann hast du es in deinem Tarn, kannst du deinen Avatar immer customizen. Welche In-Game-Angebote da genau gemacht werden, hängt so ein bisschen von der Richtung ab. Ne? Wenn du eine Beauty-Brand hast zum Beispiel, die macht natürlich, da hast du Schminke, Skins und so weiter. Wenn du Nike hast, die gehen natürlich auf Sneaker und Fashion und solche Sachen.
Cool. Ja, ich finde, wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick bekommen, was Roblox überhaupt ist. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt vorher einsteigen. Das ist ja eine Gaming-Plattform, aber welche Gaming-Plattform gibt es denn da generell?
Also die spannendste für uns ist, wie gesagt, Roblox, weil es gibt 60 bis 70 Millionen Daily User. Du hast 50% Female Gamer auch.
Voll spannend.
Wenn ihr Roblox mal guckt, die sehen aus wie so kleine Lego-Männchen. Was sagst du?
Nee, ich meinte, das ist schon besonders mit der Anzahl an Frauen, die das spielen, oder? Bei den Games ist das doch sonst immer eher ein Überhang.
Also in Gaming generell ist es tatsächlich so. Also zu Gaming zählt ja alles, egal ob du Konsole, Handy, was auch immer spielst. Und da ist es tatsächlich 48% Frauen, 52% Männer. Also es ist recht ausgeglichen. Was du meinst, ist wahrscheinlich spezifisch E-Sport-Bereich. Da ist es nämlich noch anders. Okay. Aber
Games? Genau, du hast total recht. Es ist insgesamt über Gaming ist es echt fast 50-50. Mhm. Und aber zum Beispiel Fortnite, auch super spannende Plattform. Es geht halt nicht, aber sehr männlich dominiert, auch durch diesen Battle Royale Part sehr, sehr dominiert. Und da gibt es auch Möglichkeiten, was zu createn, aber nichts Permanentes. Deswegen ist Roblox so spannend, weil du da einen permanenten neuen Brand Touchpoint aufbauen kannst, den du aber auch natürlich betreuen musst und vermarkten musst und so weiter. Aber du erreichst deine User halt, die beschäftigen sich halt nicht nur 3 Sekunden TikTok-mäßig, scrollen sie irgendwie durch, sondern sie sind erstmal da, weil es ein geiles Game ist. Also wenn du kein geiles Game baust, aber einen Haufen Werbeschilder da rein, dann kriegst du nur Daumen nach unten und das war's. Mhm. Aber wenn du ein geiles Game baust, User first, Brand second, wenn du ein geiles Game baust, dann ist das ein cooler Moment, um sich dann Stück für Stück mit den Usern zu verbinden. Du musst erstmal geben und dann kannst du irgendwann mal, da kommen dann Optimierer, die fragen, wann können wir denn da mal was verkaufen? Und wann können wir damit Geld verdienen? Du kannst natürlich mit Virtual Items irgendwie auch sagen, es gibt Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wenn man bei Fortnite zum Beispiel guckt, es gab ein Ariana Grande Konzert, das millionenfach gestreamt wurde. Die haben, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, glaube ich, auf Virtual Items für 25 Millionen Dollar verkauft. Was das war jetzt genau, kann ich dir gerade nicht mehr sagen, aber das zeigt, dass das halt schon irgendwie eine Relevanz hat und man sich das näher angucken muss, was da ist. Und dann gibt's noch Animal Crossing und ich habe vorhin rausgefunden, dass du Heavy Userin bist.
War.
Also, warst. Vielleicht heute nochmal. Kannst du es besser erklären?
Für die Unwissenden hier. Ich habe mich vorhin geoutet. Eine Zeit lang habe ich mich mal ordentlich mit Animal Crossing auseinandergesetzt, aber ich sehe ja auch im Publikum einige andere Heavy User. Das kann man sich eigentlich ganz ähnlich vorstellen. Also man meldet sich an, man hat eine kleine Figur. Die Figur kannst du erstmal gestalten. Also kann man sich vorstellen wie seinen eigenen Avatar. Du kannst dir eine neue Frisur machen, du kannst dir pinke Haare machen, du kannst dir eine Brille aufsetzen, du kannst dir Klamotten kaufen. Also es ist ein bisschen Back to the Roots, ein bisschen Sims-Style. Also du kannst erstmal deinen Avatar basteln und dann bist du eigentlich relativ offen. Du kommst auf eine Insel und dann kannst du dir dein Zuhause aufbauen. Also du kannst dir deine Blümchen pflanzen, du kannst, keine Ahnung, Häuser bauen, du kannst andere Leute auf deine Insel locken. Das ist nämlich zum Beispiel auch so, du kannst auf dieser Insel mit deinen kleinen Tierchen, Avataren, miteinander interagieren. Also das heißt, wenn meine Schwester, die jetzt hier beispielsweise auch im Publikum sitzt, wenn sie jetzt sagt, hey, lass mal Sonntag auf der Insel treffen, so, dann haben wir uns sonntags mal auf der Insel getroffen und dann kann man miteinander chatten und man sieht sich halt, man sieht seinen Avatar. Also ich finde, das ist ganz cool, weil das ist halt eine einfache Form oder ein Einstieg davon, ne? Und wie viele Kids, also das ist ja tatsächlich eher ein Spiel für Kinder, würde ich was sagen, wie viele Kids spielen bitte Animal Crossing? Und da sieht man das ja auch schon. Also das ist echt schon Wahnsinn.
Das ist bei Roblox halt auch so, ne? Die Kids verabreden sich irgendwie in WhatsApp-Calls und zocken dann gemeinsam irgendwie 2-3 Stunden irgendwie ein Game.
Ja.
Ja, es gibt verschiedene von Restricted Kids über Kinder, die Unlimited zocken können, weil die Eltern nicht mehr dazwischen funken oder so. Aber das ist teilweise auch so. Oder nicht nur teilweise, es ist ganz oft so, dass sie sich halt dann da gemeinsam verabreden, um da irgendwie was zu machen und zu spielen.
Das ist echt krass. Siehst du dabei so eine Gefahr? Also wenn sich jetzt gerade jüngere Generation viel online verabredet, siehst du dann eine Gefahr, dass sie es nicht mehr in Real Life, in echt machen? Oder meinst du mal, das kann man nicht so sagen, weil die Leute spielen eh?
Also die Leute zocken eh, aber ich bin natürlich genau wie ihr beide wahrscheinlich ein Spielplatzkind, deswegen ich würde mich freuen, wenn die Kids mehr rausgehen. Ich glaube, es ist, da kommen wir jetzt rein in so ein Elternthema, ne? Du musst halt irgendwie in Medienkompetenz und wie mache ich das irgendwie?
Ja.
Wie handhabe ich das als Elternteil? Ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast.
Ja, voll. Aber auch ein wichtiger Punkt. Also wenn jetzt Eltern zuhören, wichtig, dass ihr euch darüber aufklärt oder bewusst macht, was bringt diese Plattform mit sich, also dass man es seinen Kindern frühzeitig beibringt. Gut, eine Frage habe ich noch an dich, und zwar, wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Brand in Roblox eine Gaming Experience starten möchte, als neuen Brand Touchpoint quasi, was muss ich machen?
Erstmal klar machen, dass es darum geht, einen langfristigen Brand Touchpoint aufzubauen. Das heißt, es ist keine Kampagne, es ist kein, hey, wir hatten an Tag X 5000 User und jetzt sind wir super.
Ja.
Sondern Und so ein Game braucht über die initiale Erstellung hinaus halt auch immer wieder neue Sachen. Ne? Warum gehst du immer wieder irgendwo rein? Warum gehst du immer wieder auf die Insel? Weil es ja immer wieder neue Sachen gibt. Ja. Du machst ja, wenn es da immer nur das Gleiche gäbe, wäre halt auch irgendwie total langweilig. Darüber hinaus musst du dir auch überlegen, wie vermarkte ich das eigentlich? Mhm. Ne? Da kannst du Social super nutzen. Und es gibt auch Roblox In-Ads Möglichkeiten, das zu machen. Und dass der Kern des Erfolgs halt immer von der Gaming-Experience abhängt. Ja. Wenn du ein geiles Game baust, wie Vance das zum Beispiel geschafft hat, dann finden die Kids das cool und dann spielen die das auch. Und darum geht es erstmal. Es geht nicht darum, dass du da möglichst viel Werbung pusht. Es geht nicht darum, dass du da möglichst alles mit deiner Brand, mit Produkten voll klatscht oder was auch immer. Mhm. Sondern es geht darum, einen coolen neuen Touchpoint aufzubauen. Und dann Stück für Stück rutschen die da irgendwie rein. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum noch keine große Bank ein Roblox-Game gebaut hat, weil die meisten großen Banken, die in Deutschland haben den App-Moment total verpennt. Und jetzt wäre es echt cool, wenn die hingehen und sagen, hey, wir haben immer ein Problem, die junge Zielgruppe zu erreichen. Klar, das geht manchmal, es geht über die Eltern, du eröffnest dein Konto irgendwie da, also das ist bei mir so gelaufen, wo deine Eltern irgendwie sind. Aber trotzdem wäre es doch cool, wenn du da auch irgendwie Money Education spielen könntest. Dass Kinder schon frühzeitig lernen, spielerisch natürlich auf einem einfachen Niveau, wie gehe ich eigentlich mit Geld um. All diese Sachen kannst du da halt spielerisch machen und da halt irgendwie auftreten.
Finde ich noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, dass es halt nicht nur der reine Konsum ist, sondern dass es auch einfach ein Education-Punkt ist. Ich hätte jetzt noch ganz viele weitere Fragen, aber wir sind zeitlich leider schon am Ende. Deswegen würde ich jetzt mal zum Ausblick überleiten.
Ich wollte es auch gerade schon sagen, Stefan. Man merkt schon, du hast Lust, da noch mehr drüber zu reden. Aber am Schluss gehen wir ja mal gerne nochmal Richtung Zukunft. Also wagen einen Blick in die Glaskugel quasi. Was kann uns da noch so erwarten bei Web3? Was denkst du, wie geht es weiter in den nächsten Jahren?
Also wir sehen, wir als Dept jetzt letztendlich sehen eigentlich vier Kräfte, die das Ganze so ein bisschen, die das Ganze beeinflussen. Wie die das beeinflussen werden, wie stark und in welcher Geschwindigkeit, I don't know. Erstmal gibt es so eine Art New Experience Layer. Das sind so Metaverse und Gaming Plattformen, wie sie jetzt heute schon gibt und wie sie auch noch entstehen werden. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass alle so Blockchain Games hat, die sind alle noch nicht cool. Und, es schockt noch nicht, die zu spielen.
Unterstreiche ich.
Und, so VR, AR, XR, also so ein bisschen so dieses begehbare Web, was man sagen könnte. Um dieses Web zu begehen, brauchst du ja auch einen Avatar. Wir hatten eben darüber gesprochen, es wäre cool, wenn wir einen irgendwie hatten. Wir glauben, dass da so eine Avatar-Economy drum entsteht. Digital Goods, all solche Sachen, dass du sagst, ich habe eine andere Frisur, ein anderes Make-up, ein anderes Outfit für ein Business-Meeting, wenn ich meinen Avatar da hinsetzen will. Ich weiß noch nicht genau, ob ich meinen Avatar irgendwie in ein Business-Meeting setzen will, ehrlicherweise. Aber auch da kann eine Ökonomie drum entstehen. Dann klar, das braucht auch irgendwie. Na, heute sind es Server und Clouds und wie auch immer. Das braucht auch irgendwie ein Fundament. Das ist klar, das sind Blockchains, das sind NFTs, Tokens, Cryptocurrencies. Kann man auch eine eigene Folge drüber machen. Da wird wie das more accessible gemacht werden kann, das ist halt auch ein Thema. Und AI ist jetzt zwar ein Buzz-Thema von diesem Jahr und das letzte Mal, als ich davor über AI so richtig gesprochen habe, 5 Jahre her. Aber ist ein Katalysator natürlich dafür, ne? Wenn du so eine Virtual Experience Layer hast, da soll Content rein. Also du musst halt irgendwo, musst du Content produzieren. Das können wir, diese Masse an Content, wenn du an Ready Player One nochmal denkst, kannst du menschengemacht gar nicht produzieren. Ne? Dann das ganze Thema Automation oder auch Personalisierung, dass wir nicht alle dieselbe Game spielen, oder nicht alle dieselbe Website Experience haben, sondern eine personalisierte, all das funktioniert so richtig ohne AI und ohne die Hilfe von AI halt nicht.
Super, ganz lieben Dank. Wir können noch länger quatschen, aber wir sind am Ende angekommen. Deswegen, Stefan, vielen Dank für den spannenden Ausflug in die Welt von Web3. War sehr interessant mit dir. Und wenn jemand von euch noch Fragen hat oder noch einen zweiten Deep Dive machen will, kommt gerne auf uns zu. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wünschen noch ganz viel Spaß hier beim Waterkant. Und für uns gibt es jetzt erstmal ein Fischbrötchen, oder?
Würde ich auch sagen.
Klar.
Und ein Bierchen?
Nein. Ich glaube schon. Hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen Dank.